Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute Morgen aus 1. Korinther Kapitel 11, und zwar die Verse 23 bis 26. Ich lese aber bereits ab Vers 17 und dann bis zum Ende des Kapitels, sodass uns der Zusammenhang wieder vor Augen steht. Also die Predigt geht dann über die Verse 23 bis 26. Wir lesen aber ab Vers 17, 1. Korinther 11. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, nämlich, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir stellen uns heute in der Wortverkündigung unter die sogenannten Einsetzungsworte. Das sind bekannte Worte, Wir hören sie, wir lesen sie immer zu Beginn jeder Abendmahlsfeier. Warum machen wir das eigentlich? Bei jeder Abendmahlsfeier wird das nicht auf die Dauer langweilig. Und was meinen wir eigentlich mit dem Ausdruck Einsetzungsworte? Im Jahr 2012 erschien ein Sammelband unter dem Titel Gottesdienste zwischen Liturgie und Event. Und in diesem Buch wurden Beiträge von verschiedenen Autoren zusammengetragen, die sich alle mit genau dieser Thematik beschäftigt haben. Und in dem ersten Artikel dieses Sammelbands berichtet ein Schweizer Theologe, David Plüss, von zwei freikirchlichen Gottesdiensten, die er besuchte. Er wollte einmal anschauen, er wollte sich einmal angucken, wie in diesen Gemeinden jeweils Gottesdienst gefeiert wird. Und ohne dass er das vorher wusste, so berichtet er, wurden an den jeweiligen Sonntagen, an denen er dort anwesend war, das Abendmahl gefeiert. Und er schildert dann, wie das ablief. In beiden Gottesdiensten wurde das Abendmahl angesagt und dann wurden gleich die Elemente ausgeteilt, also ohne Einsetzungsworte. Das Abendmahl im ersten der beiden Abendmahlsgottesdienste beschreibt er folgendermaßen, ich zitiere. Es gab keine Einladung, keine Einsetzungsworte, keine Abendmahlsgebete oder Lieder, kein Vaterunser und keine Anamnese, also eine Anamnese, das ist, dass wir an das Heilswerk Christi in seinem Tod und in seiner Auferstehung erinnert werden. Brot und Wein wurden von Jugendlichen in teils freizügiger Sommerkleidung gereicht, ohne Spendeformel, aber mit einem freundlichen Lächeln. Zitat Ende. Meine Brüder und meine Schwestern, ich bin mir ziemlich sicher, dass David Plüss das Gleiche hier in Deutschland, auch hier in Gießener Gemeinden, hätte erleben können. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, was würde der Herr dazu sagen? Was würde der Apostel Paulus dazu schreiben? Ist das überhaupt eine Feier des heiligen Abendmahls? In der letzten Predigt, in der wir durch die Serie über das heilige Abendmahl durchgingen, wir schon einige Wochen zurück, damals hatten wir als Grundlage die Verse 20 bis 22 von 1. Korinther 11, da schreibt der Apostel, ich formuliere es einmal mit eigenen Worten, wenn ihr an einem Ort zusammenkommt, und dann dort das esst, was ihr mitgebracht habt, wobei ihr dabei dann eure hungrigen Brüder und Schwestern noch beschämt, dann ist das keineswegs das Mahl des Herrn Essen. Vers 20. Wir hatten von dem Apostel gehört, dass er seine Antwort auf diesen Missbrauch, der damals in Korinth herrschte, in einem einzigen Begriff zusammenfasste. Er sagte, das Abendmahl ist Mahl des Herrn. Und wenn das Abendmahl nicht in dieser dem Herrn angemessenen Weise gefeiert wird, als eben als Mahl des Herrn, dann feiert man nicht Abendmahl. Und das ist dann nicht das Mahl des neuen Bundes. Die Grundvoraussetzung für das Feiern des Abendmahls ist nämlich, dass es der Herr Jesus Christus ist, der uns dazu einlädt und natürlich, dass er auch bestimmt, wie es am Abendmahlstisch zugeht. In dem oben angeführten Zitat legt David Plüss seinen Finger auf einige Aspekte. Ich formuliere sie einmal als Frage. Werden die Einsetzungsworte gelesen? Singen wir im Rahmen der Abendmahlsfeier Dank- und Loblieder, in denen das Werk des dreieinigen Gottes gepriesen wird? Wird Gott dem Herrn beim Abendmahl gedankt für das Heilswerk seines Sohnes Jesus Christus? Übrigens, ich bin fest davon überzeugt, dass am Abendmahlstisch kein Bittgebet Platz hat. Es geht am Tisch des Herrn zentral um das Heilswerk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und angesichts dieses Werkes bleibt uns nur eines übrig zu bezeugen, und zwar ein Dank zu bezeugen. Lob und Dank sei dir, Herr, für das, was du getan hast. Wir hatten das letzte Mal einiges zur römisch-katholischen Messe gesagt, in der der Priester die Elemente, wie es heißt, konsekriert, also weiht. Und wenn der Priester sagt, dies ist mein Leib, diese Worte, dann werden nach Auffassung dieser Kirche die Elemente von Brot und Wein in ihrer Substanz zu Fleisch und Blut Christi verwandelt. Nicht in der Regel spricht oder sprach früher jedenfalls der Priester diesen Satz auf Latein. Auf Latein heißt dieser Satz hoc est meum corpus. Das verstanden die meisten Leute nicht und sie sagten dann, der Priester macht wieder sein Hokuspokus. Gegen eine substanzielle Wandlung der Elemente nimmt der Heidelberger Katechismus unzweideutig Stellung. Er beurteilt das Feiern einer solchen Messe als eine verfluchte Abgötterei. Wir hatten darüber in der letzten Predigt kurz gesprochen. Wir gehen jetzt nicht mehr darauf ein. Aber ich sage auch, angesichts dessen, wie man heute, wohl in manchen Freikirchen, das Abendmahl meint feiern zu können, ist das Thema, das David Plüss in seinem Artikel anspricht, mindestens so naheliegend und so brisant für uns wie das, was in einer römisch-katholischen Messe passiert. Hier in diesem Abschnitt, also ab Vers 23 bis Vers 26, hier führt der Apostel aus, was es heißt, das Abendmahl als Herrenmahl zu feiern. Und wir werden sehen, dass das Empfangen von Brot und Wein im Abendmahl alles andere als eine geringfügige Belanglosigkeit ist. Und während wir uns in der letzten Predigt darauf besannen, wie das heilige Abendmahl missbraucht wurde im Blick auf den ärmeren Bruder, so geht es heute und übrigens auch noch, so Gott will, in der nächsten Predigt um die mehr vertikale Ausrichtung. Es geht um die Frage, was wird uns eigentlich im heiligen Abendmahl gegeben? Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema das herrliche Geschenk des Herrenmahls. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens die Einsetzung durch den Herrn. Zweitens die Verbindung mit dem Herrn. Und drittens die Proklamation des Herrn. Also erstens die Einsetzung durch den Herrn, das sind die Verse 23 und 24a. Dass das heilige Abendmahl nicht unser Mahl ist, sondern Mahl des Herrn, das hörten wir bereits in der letzten Predigt. Und der Abschnitt, auf den wir heute hören, der ist sehr eng mit dem davorstehenden Abschnitt verknüpft. Vers 23 beginnt mit einem Denn. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und die Partikel denn, sie begründet etwas. Der Apostel bleibt beim Thema. Er hatte gesagt, das Abendmahl ist Herrenmahl. Und aus dieser Perspektive schreibt Paulus nun, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Paulus spricht hier nicht davon, ich habe von Jesus Christus empfangen. Natürlich hätte er das auch sagen können. Aber er betont weiterhin, er ist der Herr. Und bitte überhören wir das nicht. Dass das Abendmahl das Mahl des Herrn ist, ist gerade in Auseinandersetzungen mit Missbräuchen des Abendmahls zentral. Und dann führt Paulus weiter aus, ich habe von dem Herrn empfangen. Und damit legt er den Finger auf das Grundmuster des Abendmahls und auch auf seine eigene Aufgabe darin. Es geht um Empfangen und um Weitergeben. Wir nehmen uns das Abendmahl nicht selbst. Das Abendmahl ist kein Buffet. Schon gar nicht verfügen Menschen über das Abendmahl. Die Feier des heiligen Abendmahls, sie steht nicht in unserem Belieben. Ein jeder von uns empfängt es. Und zwar letztlich nicht von dem, der es jeweils austeilt, sondern von dem Herrn Jesus Christus selbst. Und indem derjenige, der das Abendmahl austeilt, vorher die Einsetzungsworte spricht, bringt er genau das zum Ausdruck. Das Feiern des Abendmahls ist nicht ein menschliches Event. Es steht nicht in menschlichem Belieben, sondern es ist ein herrliches Geschenk von unserem Herrn Jesus Christus. Es ist der Herr, von dem wir das Abendmahl empfangen. Und indem Paulus schreibt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert, also weitergegeben habe, betont er auch, dass das Feiern des heiligen Abendmahls nicht auf irgendeine menschliche Tradition zurückzuführen ist, die dann von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde und sich im Lauf der Zeit an die jeweiligen Umstände anzupassen pflegt, sondern der Apostel betont, ich habe es vom Herrn empfangen. Da könnte man natürlich einwenden, ist doch alles, was Paulus sagt, inspiriert. Also er hat auch alles von dem Herrn empfangen. Ja, das stimmt. Aber hier legt der Apostel ausdrücklich Wert darauf, dass das, was er im Blick auf das Abendmahl schreibt, den direkten Aussagen von Jesus Christus entstammt. Und möglicherweise haben wir bei der Aussage, ich habe von dem Herrn empfangen, sogar an eine direkte, persönliche Offenbarung zu denken. Nicht immerhin fällt es auf, dass der Apostel nicht schreibt, wir haben vom Herrn empfangen, sondern er schreibt und zwar betont, ich habe von dem Herrn empfangen. Aber ob Paulus eine persönliche Offenbarung hier hatte und das jetzt andeutet, das lasse ich offen, ich weiß es nicht. Natürlich könnte er es auch aus einem der Evangelien empfangen haben. Für uns, ihr Lieben, bleibt auf jeden Fall unter dem Strich stehen, wenn wir verstehen wollen, was das heilige Abendmahl ist, haben auch wir das genau zu lesen, was die Evangelienschreiber uns über die Einsetzung des Abendmahls berichten. Und das ist auch der Grund, warum wir vorhin in der ersten Schriftlesung einen Bericht, nämlich den Bericht des Lukas, gehört haben. Nicht mit Lukas arbeitete Paulus ja zeitweilig sehr eng zusammen. Und das Erste, worauf Paulus hier seinen Wert legt, das ist, mir ist es, ich habe es empfangen. Wenn wir verstehen wollen, was das heilige Abendmahl ist, dann haben wir dies genau zur Kenntnis zu nehmen. Mir ist es ist jetzt schon einige Jahre her, 10, 12 Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten noch oben im zweiten Stock den Gottesdienst. Mir ist es einmal begegnet, dass jemand an einem Abendmahlsonntag sagte zu mir: Jürgen, du kannst schon mal anfangen mit dem Abendmahl, ich komme dann später hinzu. Diese Person war ganz offensichtlich der Ansicht, ich komme dann später hinzu, nämlich wenn es richtig wirklich losgeht, also wenn Brot und Wein ausgeteilt werden. Aber ihr Lieben, hier liegt ein Missverständnis vor. Die Einsetzungsworte sind unbedingter Bestandteil der Feier des Herrenmahls. Und darum gehören sie unverzichtbar zu jeder Abendmahlsfeier hinzu. In den Einsetzungsworten erinnert Paulus an die historischen Umstände, an die Geschichte. Es war in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Paulus hätte natürlich auch sagen können, es war am Vorabend der Kreuzigung oder so ähnlich. Das sagt er aber bezeichnenderweise nicht. Vielmehr schreibt er, die Einsetzung des heiligen Abendmahls erfolgte in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nämlich bekanntlich von Judas. Also genau in der Nacht, als einer aus seinem engsten Jüngerkreis Jesus verriet und für 30 Silberstücke verkaufte, man könnte vielleicht sagen, gewissermaßen an dem Tiefpunkt des Dienstes Jesu, so könnte man meinen, genau zu diesem Zeitpunkt stiftete der Herr Jesus im Abendmahl den neuen Bund. Was passierte eigentlich an diesem Abend? Nun, dazu müssen wir uns vor Augen halten, dass es nicht eine gewöhnliche Nacht war. Es war nicht nur deswegen eine besondere Nacht, weil Jesus genau zu dieser Stunde von Judas verraten wurde, sondern es war der Abend, an dem das Passamahl gegessen wurde. Das Passamahl war ja eines der drei im Alten Testament zentralen Feste, also neben dem Fest der Erstlinge, das ungefähr in der Zeit von Pfingsten, von unserem Pfingsten gefeiert wurde. Da wurde das erste Getreide geerntet, in der Regel Gerste. Und dann dem Laubhüttenfest im Herbst, wenn dann die volle Ernte eingebracht wurde. Das Passafest rief in Erinnerung, dass Gott das Volk Israel einst aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Jahrhundertelang hatte das Volk Israel in Ägypten gelebt und zuletzt waren sie dann dort versklavt worden und mussten Zwangsarbeit leisten. Und dann rief Gott Mose am brennenden Dornbusch und durch eine Reihe von Plagen konnten die Israeliten endlich aus dem Haus der Knechtschaft ausziehen. Und die letzte Plage war die Tötung des Erstgeborenen einer Familie. Und die einzige Möglichkeit, dass die Israeliten der Tötung ihres Erstgeborenen entgehen konnten, sie bestand darin, dass sie ein makelloses, erstgeborenes Lamm schlachteten und dessen Blut an die Türpfosten und auf den oberen Türbalken strichen. Dann und nur dann, so hatte Gott verheißen, wird an diesem Haus der Todesengel vorübergehen und sein Gericht nicht vollstrecken. Und das hebräische Wort für vorübergehen heißt im Hebräischen Passa. Daher kommt dieses Wort, vorübergehen. Also beim Passafest erinnerte sich das Volk Israel vorrangig daran, dass der Würgeengel angesichts des an die Türpfosten gestrichenen Blutes an dieser Familie sein Gericht nicht ausübt, sondern dass er an ihnen vorübergeht. Und Gott bestimmte dann, ich will, dass ihr jedes Jahr, und zwar im April, euch durch ein Fest diese Befreiung aus Ägypten in Erinnerung ruft. Und zwar dadurch, dass ihr ein geschlachtetes, ausgeblutetes Lamm esst. An dem Abend, an dem Judas den Jesus verriet, setzte Jesus den neuen Bund ein. Und dazu stiftete er das Abendmahl. Wenn Pilger von weit her zu diesem Passafest nach Jerusalem kamen, dann benötigten sie selbstverständlich einen Raum, in dem sie das Passamahl einnehmen konnten. Und natürlich gab es nicht genügend Räume für alle Pilger, zumal ja die Einheimischen auch das Passamahl feiern wollten. Und so hatte es sich im Lauf der Jahrhunderte nach der babylonischen Gefangenschaft eingebürgert, dass die Menschen, die aus der Ferne nach Jerusalem kamen, also zum Beispiel aus Galiläa, das Passamahl bereits am Donnerstagabend aßen, während dann die Einheimischen es an dem Vorabend des Sabbats, also am Freitag, feierten. Nun, Jesus kam mit seinen Jüngern aus Galiläa und so feierten sie das Passamahl bereits am Donnerstagabend. Diese Terminverschiebung ist zurückzuführen ganz einfach auf ein allgemein bekanntes Raumproblem in Jerusalem. Vorher ging man in Jerusalem herum, erkundigte sich, ob jemand der Einheimischen einen entsprechenden Gastsaal zur Verfügung stellen würde. Das war an sich nichts Besonderes, das kannte man, das geschah jedes Jahr, das war üblich. Und dann kam man in diesem Raum zusammen, alle aßen rund um einen Tisch herum und der Hausvater bzw. der Gastgeber eröffnete das Passafest, indem er einen Segen sprach. Das war das Erste. Und danach wurde ein Kelch herumgereicht. Aus dem Kelch trank jeder. Da war immer Rotwein drin, was an das Blut des Lammes erinnerte, das man in Ägypten bereits gegessen hatte und dessen Blut damals an der Tür den Würgeengel abgehalten hatte, das Gericht auszuüben. Und nach diesem ersten Kelch wurden als Vorspeise bittere Kräuter serviert. Und diese pflegte man in eine Fruchtsoße einzutauchen. Und dazu reichte man auch ungesäuertes Brot. Das ging auch dann in der Reihe herum. Wichtig war, dass es bittere Kräuter waren, denn diese sollten an die leidvolle Zeit der Knechtschaft in Ägypten erinnern. Und im Anschluss an diese bitteren Kräuter, da kam ein Vortrag, in der Regel vom Gastgeber, über die Bedeutung, über den Sinn des Passamahls. Und dann wurde endlich das Passalamm aufgetischt, das in Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten gegessen wurde. Und nach diesem Essen wurde ein zweiter Kelch herumgereicht und man sang Psalmen. Es wurden die sogenannten Hallel-Psalmen gesungen, das waren die Psalmen 113 bis 118. Und wie Sie sehen, haben wir heute schon zwei aus dieser Reihe gesungen und wir wollen, so Gott will, nachher auch noch einen weiteren singen. Und dann danach, nach diesem Singen, betete der Gastgeber. Und dann nach diesem Gebet, nach dem Essen also auch, nach dem Singen, da wurden noch einmal ungesäuerte Brote herumgereicht. Und als dies geschah, so berichtet Lukas, da nahm Jesus das Brot, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und im Anschluss daran, so war es üblich beim Passamahl, wurde ein weiterer Kelch herumgereicht. Dieser Kelch wurde bezeichnet als der Kelch nach dem Mahl. Und bevor Jesus diesen Kelch herumreichte, sagte er: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann wurden weitere Psalmen gesungen und damit kam dann die Passafeier zu ihrem offiziellen Abschluss. In den Evangelien wird dann berichtet, dass Jesus aufstand und mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane ging. Der Herr Jesus setzte also während der Feier des Passamahls, in der an die Befreiung aus Ägypten gedacht wurde, den neuen Bund im Abendmahl ein. Und auf diese Weise machte er klar: Von nun an werdet ihr nicht mehr auf das Passamahl in Ägypten zurückblicken. Ihr werdet nicht mehr daran denken, dass der Würgeengel wegen des an die Tür gestrichenen Blutes eines geschlachteten Lammes an euch vorübergegangen ist. Ihr werdet überhaupt nicht mehr an die Befreiung aus Ägypten denken, höchstens noch als Vorabschattung, sondern ihr werdet von nun an auf mein Erlösungswerk blicken. Und ihr werdet erkennen, dass diese Befreiung, dass diese Rettung eine viel größere und eine viel herrlichere ist als die aus Ägypten. Die Erlösung, die wir aufgrund des gebrochenen Leibes und aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus empfangen haben, ist unvergleichlich wunderbarer. Denn Jesus Christus, wie Paulus einmal sagt, unser Passahlamm ist das ultimative Opfer, sodass der Zorn Gottes gegenüber uns getilgt ist. Als Jesus das Abendmahl einsetzte, teilte er nicht nur Brot und Wein aus, sondern er gab auch eine Erklärung, eben die Einsetzungsworte. Und diese Erklärung ist für das richtige Feiern des heiligen Abendmahls unverzichtbar. Und indem Paulus hier in 1. Korinther 11 diese Worte Jesu wiederholt, Paulus zitiert nicht sehr häufig übrigens Jesus wörtlich, aber hier macht er es, da sagt er damit: Diese Worte, sie gehören unverzichtbar zur Mahlfeier hinzu. Augustinus formulierte es einmal kurz und knapp, als er in einem Kommentar schrieb, ich zitiere: Es tritt das Wort zum Element und es entsteht das Sakrament. Wort und Element gehören zusammen. Und genau das haben auch die Reformatoren gelehrt. Sie legten Wert darauf, dass die Gemeinde nicht irgendetwas und irgendwie verspeist oder trinkt, sondern dass die Gemeinde versteht, was im heiligen Abendmahl geschieht. Und deswegen war es für sie sehr wichtig, dass die Einsetzungsworte in der jeweiligen Landessprache gesprochen werden und nicht etwa auf Latein. Und diese Einsetzungsworte sind nicht ein beliebig austauschbares Versatzstück bei der Feier des heiligen Abendmahls, das man gegebenenfalls auch weglassen könnte, damit es schneller geht, sondern sie gehören als das erläuternde und verkündigende Verheißungswort zu den Elementen von Brot und Wein unabdingbar hinzu. Sonst, so schreibt Paulus, feiert ihr nicht das Sakrament des neuen Bundes. Und wozu sollen wir nun das Abendmahl feiern? Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Verbindung mit dem Herrn. Die Verbindung mit dem Herrn, 1. Korinther 11, 24b und 25. Der Apostel Paulus betont, dass ein Abendmahl ein Mahl zum Gedächtnis ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. So lasen wir es in der Schlachter 2000 Übersetzung. Was heißt das eigentlich, zu meinem Gedächtnis? Sollen wir beim Essen und Trinken am Abendmahlstisch an die vielfältigen Lehren und Praktiken des Christentums denken? Nein. Nein, es sagt Paulus ausdrücklich, wir sollen an Jesus Christus denken. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Oder wie man auch übersetzen kann, dies tut im Gedenken an mich. Und dabei geht es in erster Linie um sein Heilswerk am Kreuz von Golgatha. Denn dort wurde der Leib Christi gebrochen und sein Blut vergossen. Wir erinnern uns, ihr Lieben, beim Abendmahl an das herrliche Rettungs- und Heilsgeschehen, also daran, dass der Sohn Gottes den Himmel verließ, durch die Jungfrau Maria einen menschlichen Körper annahm, in Bethlehem geboren wurde, sich in seinem irdischen Verkündigungsdienst durch Zeichen und Wunder als der Messias Gottes auswies, der dann in den schrecklichen Kreuzestod ging, am dritten Tag aus den Toten auferstand, zum Himmel auffuhr und dort regiert, bis er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Es geht also beim Abendmahl um ein Sich-Erinnern an das ein für allemal geschehene Werk Christi. Wir erinnern uns an das nicht wiederholbare Sühnopfer, das Christus vor den Toren Jerusalems darbrachte. Aber, ihr Lieben, das Feiern des heiligen Abendmahls ist mehr als nur, dass wir über Vergangenes informiert werden und dass wir uns dieses vor langer Zeit geschehene Ereignis in Erinnerung rufen. Das Sakrament des Abendmahls ist mehr als ein Zeichen von etwas zeitlich lange Zurückliegendem. Es ist, wie der Heidelberger Katechismus es formuliert über die Sakramente sind Zeichen und Siegel. Das Abendmahl ist also auch ein Siegel. Was ist ein Siegel? Nun, ein Siegel ist etwas, mit dem man zum Beispiel einen Brief verschloss, zum Beispiel durch ein Wachssiegel, sodass der Brief nicht geöffnet werden konnte, jedenfalls ohne dass das bemerkt wurde, ohne das Siegel zu brechen und er also hoffentlich dann beim Adressaten sicher ankam. Und so ist das heilige Abendmahl uns auch dazu gegeben, dass wir das damals vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha Geschehene zu uns kommt. Der Apostel Paulus schreibt einmal, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft, Anteil haben an dem Leib Christi? 1. Korinther 10, Vers 16. Beim Abendmahl geht es also nicht nur um ein Erinnern an etwas, das früher einmal geschehen war und wir uns beim Essen und Trinken irgendwie in unser Bewusstsein rufen. Das ist es auch. Sodass wir dann das ein für allemal geschehene Heilswerk in unseren Herzen tragen. Nicht wahr, wenn man in einer Familie, in der jemand gestorben ist, einen Trauerbesuch macht, gegebenenfalls auch die anstehende Trauerfeier bespricht, dann fällt mir nicht selten auf, wie liebevoll, wie zärtlich, wie zugeneigt die Angehörigen über den Verstorbenen sprechen. Etwa ein Ehemann über seine verstorbene Frau. Und dann denkt man sich manchmal, hat er das auch so getan, als sie noch lebte? Aber wie auch immer, nun blickt er in Dankbarkeit auf Jahrzehnte des gemeinsamen Lebens zurück, die Gott ihnen geschenkt hatte. Und seht, ähnlich dankbar dachte man auch bei der Feier des Passamals an die Erlösung vom Gericht des Würgeengels und an die Befreiung aus Ägypten. Und als man dann endlich im verheißenen Land war und sich an diese Zeit zurückbesann, da war alles nur Dank und Lob für die Befreiung aus Ägypten. Aber beim Abendmahl denken wir eben nicht nur zurück. Ich sagte es bereits, wir denken nicht nur an die Vergangenheit. Wir versuchen keineswegs nur mit dem damaligen Geschehen in unserem Bewusstsein irgendwie gleichzeitig zu werden. Vielmehr ist das damals Geschehene im Abendmahl zu einer Wirklichkeit hier und heute. Du darfst dem Abendmahl heute Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi haben. Und zwar insofern, als die Heilsverheißung Christi im Abendmahl zu dir kommt. Sie wird dir be- oder versiegelt. Das, was damals geschehen ist, wird dir am Abendmahlstisch gewiss gemacht, ein Siegel draufgedrückt. Du erfährst, ja, das, was damals geschah, es gilt für mich heute. Paulus zitiert hier unseren Herrn. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Was damals geschah, ist für euch. Und somit ist das Abendmahl ein Essen voll von Verheißungen, voll von Heil, voll von Christus. Paulus schreibt einmal im 1. Timotheusbrief: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Wir sagen ja. Ja, das ist richtig. Aber Paulus hört hier nicht auf. Er fährt fort. Paulus macht hier keinen Punkt, sondern er fügt hinzu, von denen ich der Größte bin. Es geht beim Feiern des Heiligen Abendmahls nicht nur darum, dass Jesus Christus für die Sünder im Allgemeinen gestorben ist, sondern darum, dass du weißt, er starb für mich. Und ich erlaube mir einmal hier etwas ausführlicher aus dem Heidelberger Katechismus zu zitieren, weil, wie ich finde, es dort so wunderbar formuliert ist. Frage 75. Wie wirst du im heiligen Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil hast? Antwort: Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken. Und dabei hat er verheißen, erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Und zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners empfangen habe und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, die mir als gewisse Zeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Frage 76. Frage lautet: Was heißt den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Antwort: Es heißt nicht allein, mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt zu werden, sodass, obgleich er im Himmel ist und wir auf Erden sind, wir dennoch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Hier kommt auch der Aspekt der Gemeinde zum Tragen. Und dann noch, ich zitiere noch eine Frage, Frage 79. Warum nennt denn Christus das Brot seinen Leib und den Kelch sein Blut? Oder warum nennt er den Kelch den neuen Bund in seinem Blut? Und warum spricht Paulus von der Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Jesu Christi? Antwort: Christus redet so nicht, ohne große Ursache. Er will uns damit lehren, wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten. Also sind auch sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Und darüber hinaus will er uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand, Garantie, Unterpfand, gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch seinen Heiligen Geist an seinem Leib und Blut Anteil bekommen, wie wir dieses heilige Zeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. All sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst das alles gelitten und vollbracht. Ich kann es nicht besser formulieren. Das Abendmahl bezeugt uns das ein für allemal geschehene Heil in Christus am Kreuz von Golgatha. Es ist auch Instrument, durch das das Heil in Christus zu uns kommt, im Brot und im Wein. Im Abendmahl speist Christus meine Seele mit seinem Leib und mit seinem Blut. Im Abendmahl wird dir Christus geschenkt, und in ihm wird dir eine unerhörte Verheißungsfülle geschenkt. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Das ist die Heilsbotschaft Jesu. Ich umschreibe es einmal mit eigenen Worten, was Jesus hier sagt. Wenn ich nach 3 Tagen aus den Toten auferstanden bin, dann ist mein Tod dadurch nicht etwas Vergangenes, etwas, was vorüber, was vorbeigegangen ist, sondern mein Tod hat Gültigkeit für alle Zeiten. Und genau das bezeugt und besiegelt mir und uns allen der Heilige Geist im Abendmahl. Und übrigens, so konnte die frühe Kirche beten: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, nicht trugst, trägst, Präsens, Gegenwart. Und im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, lesen wir, dass Johannes, den erhöhten Sohn Gottes, schaute als das geschlachtete Lamm. Dass wir durch den Empfang des heiligen Abendmahls Anteil an Christus und an seinen herrlichen Verheißungen haben, das veranschaulicht uns Paulus dadurch, dass er in 1. Korinther 10 das Abendmahl mit dem Götzendienst kontrastiert, einen Gegensatz hier zeigt. Aber es gibt Parallelen bei allem Kontrast. Er sagt, wenn ihr an Götzenopferessen in heidnischen Tempeln teilnehmt, dann handelt es sich um wesentlich mehr als darum, dass man sich irgendetwas ins Bewusstsein ruft. Nicht, wenn es nur darum ginge, an was man dann denkt, dann könnte man sagen, naja, als Christ rufe ich mir halt nicht die Götzen in mein Bewusstsein. Ich lasse das Geschehen einfach innerlich nicht an mich herankommen. Ich fühle mich einfach nicht mit den bösen Geistern verbunden. Aber Paulus sagt, wenn ihr so einen Götzentempel, wenn ihr in einen Götzentempel geht und am Essen des Götzenopferfleisches teilnehmt, dann habt ihr Gemeinschaft mit den Dämonen, was auch immer ihr denkt oder fühlt. Dann verursacht das Bindungen. Dann kommt ihr da nicht einfach raus. Das ist kein Spiel. Ich lese mal, was Paulus schreibt in 1. Korinther 10. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Und jetzt? Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Man könnte sagen, warum eigentlich nicht? Paulus sagt, es geht gar nicht. Und dann stellt er noch eine Frage. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Paulus würde hinzufügen, ich würde es an deiner Stelle nicht ausprobieren. Wenn du an spiritistischen Sitzungen teilnimmst oder okkulte Praktiken betreibst, dann ist das kein Spiel. Es schafft Bindungen, Versklavungen. Paulus sagt, entsprechend zum Götzenopferfleisch verhält es sich auch beim Abendmahl. Durch das Essen und Trinken am Abendmahlstisch haben wir reale Gemeinschaft durch den Geist Gottes mit Christus und mit seinem Werk. Da entsteht eine Verbindung, eine Gemeinschaft. Ihr Lieben, die Aussage von Jesus, die Paulus hier zweimal zitiert, dies tut zu meinem Gedächtnis, besagt tatsächlich zum einen, dass wir uns die Heilstatsachen vergegenwärtigen. Und zum anderen, dass wir diese Tatsachen im Glauben so gewiss empfangen, wie wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, dass wir durch das Essen und das Trinken mit dem Leib und mit dem Blut Christi Gemeinschaft haben. Aber diese kurze Aussage im Griechischen, dies tut zu meinem Gedächtnis oder dies tut in Erinnerung an mich, die kann man noch anders übersetzen. Nämlich man kann sie übersetzen, dies tut, um mich in Erinnerung zu bringen. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, die Proklamation des Herrn. Um mich in Erinnerung zu bringen, so wurde dieser Satz in der Regel in der frühen Kirche verstanden. Um mich in Erinnerung zu bringen. Und zwar vor Gott, dem Vater, der uns in Jesus Christus gerechtfertigt hat. Und dort vor ihm seinen Tod und damit unser Heil in Erinnerung zu bringen. Und auch übrigens den Tod Christi in Erinnerung zu bringen vor der unsichtbaren Welt. Und insofern ist das Abendmahl ein Verkündigungsmahl. Es ist die Proklamation des Todes Christi, wie wir es in Vers 26 lesen. Das Feiern des Abendmahls ist tatsächlich eine Proklamation gegenüber der unsichtbaren Welt, dass durch den Tod Christi die Finsternismächte besiegt sind. Im zweiten Kapitel, also ziemlich am Anfang des ersten Korintherbriefes, hatte Paulus das bereits erwähnt. Er hatte geschrieben, als Christus am Kreuz starb, da dachten diese Finsternismächte, jetzt haben wir gesiegt, jetzt ist der Tod, jetzt haben wir es geschafft. Ich lese mal Vers 7 und 8 aus 1. Korinther 2. Wir reden, sagt Paulus, Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorbestimmt hat. Und jetzt, die keiner der Herrscher oder keiner der Machthaber dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Diese Mächte dachten, Der Tod Christi, das ist unser Triumph. Jetzt ist er endlich weg. In Wahrheit war dieser Tod ihre größte und ihre endgültige Niederlage. Und indem wir das Abendmahl feiern, verkündigen wir, proklamieren wir diesen Mächten ihre Niederlage, die gerade im Tod Christi geschah. Und insofern ist das Abendmahl eine Siegesfeier. In der Zeit der frühen Kirche ging keine Abendmahlsfeier vorbei, in der dies nicht proklamiert wurde. Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat. Das heißt auf Deutsch, Christus regiert, Christus siegt, Christus herrscht. Und genau diesen Sieg feiern wir auch im Abendmahl. Und durch unser Essen und Trinken verkündigen wir es. Christus hat triumphiert. Und wir verkündigen es so lange, bis die Posaune des Erzengels erschallt und Christus sichtbar wiederkommt. Bis zum Anbruch dieses Tages dürfen wir im Blick auch auf die unsichtbare Welt verkündigen und bezeugen. Du bereitest uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und unser Becher fließt über. Amen.